Aber wenn wir heute Unentrag haben, dann ist das vor dem Konzept des biblischen Verständnisses, dass wir Mutter und Vater und Partei schütteln sollen. Und es ist interessant, dass Gott dieses Gebot gibt, weil es notwendig ist. Wenn Dinge selbstverständlich sind, dann ist das nicht so. Wenn Dinge klar sind, muss man nichts dazu sagen. Aber Gott schreibt es ganz bewusst rein als fünftes Gebot, eben weil es nicht selbstverständlich ist, sondern weil wir es bedenken müssen und in dem Sinne auch eine gewisse Ermahnung ist. Die Menschheit ist voll Konflikten zwischen Eltern und Kindern. Und selbst in der Bibel finden wir manche tragische Familiengeschichte. Man macht also ein bisschen den verwehrten Blick, oh, da war alles super. Aber wenn man mal so, sich genau die Geschichten anguckt, zwischen den Familien, da lief so manches schief. Im 2. Samuel 15 wurde zum Beispiel berichtet von dem König David und seinem Sohn Absalom. David, er ist ja der, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, der großen Erfolg hatte, aber in seiner Familie liebeskritisch, liebesschwierig. Und Absalom, der Sohn von David, einer seiner Söhne, der machte richtig Stress. Der wollte die Macht an sich reißen. Und David war auch jemand, der dem es irgendwie nicht gelungen ist, seine Kinder gut zu erziehen. In 1. Könige 1, Vers 6 heißt es, in Bezug auf eins seiner Kinder, und sein Vater hatte nie etwas von der und seinem Leben lang, dass er gesagt hätte, warum tun die das? Weil im Sinne von, es gab ihm eigentlich keine Erziehung. Man hat einfach Dinge laufen lassen. Man hat Dinge nicht in Frage gestellt. Gott ist es wichtig, dass wir so gut es geht als Familie positiv zusammenleben. Es positiv gestalten. Bei David ist vieles gelungen, hat das Reich ausgebaut, es war zu seiner Zeit mit am größten, aber in der Familie lief es eben nicht. Wie wurde schon immer auf dem Weg seit, ich führe einfach mal ein paar so kleine Geschichten an, wo wir einfach merken, wenn wir denken, wir ja umgehen, wir meinen, wir meinen, Probleme. Das sollte nicht sein, aber der Bibel gibt mir ganz viele in dieser Geschichte. Da waren zum Beispiel die hinterhältigen Töchter Lots. Lot flüchtete mit seinen Töchtern aus Sodom, sie lebten in einer Höhle. Männer waren nicht in Sicht und diese zwei Töchter wollten unbedingt Kinder. Was machen sie? Na, den Vater, sagt er, natürlich nicht Alkohol verpasst. Dann haben wir ihn geschlagen und haben so in dem Sinne Nachkommen gezeugt. Da waren die scheinheiligen Söhne Jakobs. Auch eine unfassbare Geschichte. Da verkaufen die Söhne ihren eigenen Bruder. Eigentlich wollten sie ihn töten, aber es gab eben eine bessere Gelegenheit. Man könnte auch noch Geld verdienen. Die haben dann das Kleine mit Blut getrennt und erzählten dem Vater, hey, unser Bruder ist durch ein wildes Tier getötet worden. Nachdem sie ihren Vater so schadlos angeboten haben, lesen wir, alle seine Söhne und Tochter kamen zu ihm, um ihn zu trösten. dann war da ein Hemmungslos zu den Indies. Es wird berichtet in 1. Samuel 2, dass die Söhne und Eli, der war damals der hohe Priester, und sieben Priestersöhne, dass sie einfach ihre gesellschaftliche Position hemmungslos ausgenutzt haben. Da heißt es, die eigenen Söhne von Eli missbrauchten die Priester, sie kümmerten sich nicht um denjenigen, die es kamen. Sie achteten weder auf Opfergaben, noch war ihnen reines Leben wichtig. Sie schliefen mit vielen Frauen vor der Tür der Stiftshütte mieten. Eli versuchte sie zu erwarten, aber sie ließen sich nicht sagen. Und dann ein letztes Beispiel: beschäftigte Söhne Samuels. Aus Daniel und Samuel erleben, dass seine Söhne eben nicht in der Spur liegen. Sondern hatte eigene Probleme. Es wird berichtet in 1. Samuel 8, Vers 3. Sie wollten nicht den Vorwurf des Vaters, sondern suchten sich zu bereichern. Sie ließen sich durch Bestechung in Liebe und Teil beeinflussen. Papa, die Geschichten, wo gesagt wurde, die Bibel ist extrem ehrlich. Manuel erzählt, wenn wir vielleicht eine Familiengeschichte schreiben würden, würden wir mal diese Geschichten unter den Tisch fallen lassen, oder? Das ist ja schon kein Vorbeigehen. Aber in der Bibel wird es hier nicht nachgedacht, dass Kinder, die aus der Spur gelaufen sind. Und es wird völlig klar und verständlich, hey, ich kann das Familienleben, dieser Generationsvertrag, die Kinder verziehen, ich sage jetzt mal, die Männer ziehen die Kinder auf, aber die Kinder sind später irgendwie auch den Eltern, zu den Eltern mitverantwortlich. Es ist nicht selbstverständlich. Und darum heißt es in Epheser 6, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot in deiner Verheißung. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Was heißt es nun, die Eltern zu ehren? Das ist auch eine spannende Frage, die einem so im Alltag immer wieder begegnet. Grundsätzlich wird gegenüber unserer Eltern einfach mal Respekt. Respekt einfach, weil sie unsere Eltern sind. Sie haben uns hochgezogen, sie haben sicher noch Fehler gemacht. Vielleicht war auch eine Kindheit von allem nicht schön. Außerdem war dann unser Respekt. Sprüche 23, Vers 22 heißt es: Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Die Eltern ehren heißt auch, dass wir Verantwortung übernehmen. Ich habe es vorher schon ein bisschen angeführt, wieder gab es dieses Verständnis, das hat die Gott wieder definiert, dass es eine Art Generationenvertrag ist. Das heißt, die Eltern ziehen die Kinder auf, aber die Kinder sind später auch für die Eltern verantwortlich. In der modernen Gesellschaft haben wir das ein bisschen auseinandergezerrt. Und das sind wir da in diese soziale Einrichtung, die ist ein, ich sag mal, Phänomen, und das ist ja so gesellschaftliche Trennung, dass man die Kinder sagen kann, meine Kinder, die tun halt selber noch nicht, wie sie machen. Aber biblisches Verständnis heißt, dass wir auch, so wie die Eltern damals uns Verantwortung haben wir die Sozialverantwortung. Und ich sage jetzt mal ganz gerade raus, um das mal auf den Punkt zu bringen. Früher haben wir uns die Windeln gewechselt und es kann sein, dass wir die jetzt in die Windeln wechseln. Das ist Teil unseres Lebens. Ehe heißt also, Respekt gegen den Eltern zu haben, Verantwortung zu übernehmen. Klar, ich denke mal, oben weiß ich auch wirklich möglich in der persönlichen Situation. Aber wenn ich jetzt mit meinen Eltern nebenbei noch und mit wo wohnen, das hat sich so ergeben, mit dem im Wohnzimmer zusammen in einem Haus und an einem Dach und das funktioniert gut. Und sie haben immer gesagt: Mensch, das Schlimmste für sie wäre eigentlich irgendwie ins Altersheim abgeschoben zu werden. Und ich finde toll, dass es die Möglichkeit gibt, dass so etwas im Umgang werden kann und es möglich ist, auch da einen Beitrag zu leisten. Manchmal wird dieses Wort Eltern zu Kindern natürlich auch überstrapaziert. Da wird irgendwas eingefordert. Eltern gegen heißt nicht, sich bestimmt zu lassen. Dann ist es wirklich die Gewohnheit tatsächlich auch Grenzen. Manchmal wird es ja dann auch missbräuchlich in Verwandten verwendet. Die Bibel hat ja auch das Verständnis, dass die Kinder, groß werden, unabhängig werden. Denn wenn sie heiraten, soll ja auch das Eltern auch verlassen. Das ist auch gut und nicht ich. Mose 2,24 steht jetzt darum, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau enden, sie werden ein Fleisch sein. Das heißt, es bedeutet, auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch nicht so. Es müssen Menschen nicht einfach in einem guten Balance sein. Die Eltern gehen heißt auch, nach Lukas 14, Vers 26, nicht, dass man das sein Gottes gemacht ist. Da lesen wir, was interessant ist. Da heißt es nämlich, was Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Worte von Jesus, wo sagt, hey, das ist Gott, das hat doch mal die größte Priorität. Das Reich der Familie ist nicht wichtiger als das Reich Gottes. Es kann ja auch sein, dass in unserer Biografie wir vielleicht Eltern vermisst haben, Eltern gefehlt haben. Jemand von Krankheit verstorben ist, Blut verstorben ist, wo die Elternteile fehlt. Und da ist es schön, dass wir Psalm 22, Vers 30 haben, wenn auch meine Mutter und meine Vater mich verlassen, so nimmt mich der Herr auf. Aber noch so ein bisschen nicht im zweiten Teil, dass das Schöne ist, dass Jesus dann dieses Bild verwendet im Neuen Testament, dass einmal wir einen himmlischen Vater haben und er ist ein guter Himmlisch. So dieses Bild im Alten Testament war ja eher der mächtige Herr auf dem Boden. Dann wird man in die Mutter und die da durchgezogen. Aber es gibt immer wieder auch schon aus dem Neuen Testament klare Hinweise, dass Gott im Barmherzigen wird, in die Fürsorge wird. Und dass, oder wir gar nicht in Jesaja 66 noch dieses Mutterbild aufgegriffen. Das ist schon nicht, was heißt das von uns. Wenn wir mal denken, ich bin der Größte, die eine seine Mutter Größte, dann denkt man wahrscheinlich gerade, als ein Kind mit Männern gefahren, ist er untergekostet, das Knie aufgeschlagen und was macht's? Es springt zur Mama und dann wird man denken, dass man richtig kräftig geduscht wird und dann ist schon wieder. Es tut wahrscheinlich praktisch genauso weh, aber der Trost und die Annahme und der Zuspruch ist einfach so klasse. Es wird mal wieder gefragt, was bedeutet eure Mutter und wo hat sie euch getröstet? Und ich bin da mit dem Wort im Radio, und dann kam ja auch schon ein paar so Beispiele. Und das ist ja fast zu vergleichen, wenn dann Kinder dann so eine Lobesjugend raushauen. Und so Aussagen haben wir mir auch aufgeschrieben. Du tröstest mich, wenn ich hier fange. Die Sonne scheint und die Blumen blühen, wenn ich sie sehe. Eine Mutter bedeutet mir dann alles. Ich habe mich getröstet, wenn einer aus unserer Familie gestorben ist. Der Fußballspieler hat sich getröstet, wo man einen Finger wehgetan hat. Und es ist schön, einfach diesen Dank zu hören und zu sehen, hey, ist einfach so, ja, da ist ein Nachbar. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einer seine Mutter tröstet. Dann möchte ich euch einfach auch dieses Wort zusprechen, für eure Situation hinein. Das gilt auch uns. Bei diesem Tag, ob wir keine Mutter oder keinen Vater haben, Gott ist derjenige, der uns in unser Leben begleiten will, wie eine Mutter tröstet, das heißt, wo wir geboren sind. Und dieses Bild vom himmlischen Vater im Himmel, dieses Bild vom guten Himmel, finde ich so wohltuend, einfach zu wissen, dass wir als Christen eben nicht allein sind und dass wir eben jemanden haben, zu dem wir uns helfen können. Auch hier ist es gut, in Abhängigkeit zu leben. Ich sage das manchmal, ey, es muss nur anstrengend sein, zu wissen, ich bin immer die letzte Instanz. Ich finde es total wohltuend zu sagen, ich kann in meinen Anliegen und meinen Leben und irgendwas mit beschäftigt, zu Gott kommen und er hilft mir einfach auch, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Es ist ein Bild, dass wir auch sozusagen aus seinem Schoß, des Schoßes sitzen dürfen, dass er unsere Tränen abwischt, dass er uns Mut zuspricht. Und es ist auch ein Bild, wo wir wissen, Gott kämpft für uns. Die Kenntnis der Tierwelt, da ist es besonders markant, da haben wir sogar verschiedene Szenen im Kopf, wenn, die Möwe zum Beispiel mit ihren Jungtieren unterwegs ist, da ist Vorsicht mit ihnen. Da nicht klarkommen. Da kommt dann, ich sage jetzt mal, wirklich raus, dass es die wirklichen Kinder sein. Und ich glaube, wir wollen es auch so. Wir sind Gottes Kinder. Und sein Herz schlägt für uns. Er will unsere Tränen abwischen. Unsere Schmerzen. Unsere Not will er beheben. In Offenbarung 21, Vers 4, wenn über das Ende berichtet wird, dann ist es ja auch Teil dieser Vision, das soll uns wissen. Wir glauben nicht. Alle Tränen, alles Leid, alles Geschrei, alles Schmerz hat ein Ende. Aber auch jetzt schon ist es so, dass Gott uns tröstet, dass er uns nahe ist. Die Annahme bei uns ist, ja, lassen wir uns mit dem Größten, wie jemand vor einem seiner Mutter ist. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was die Entwicklung dieses Gottesdienst kennt. Ich glaube, es ist deutlich geworden, oder nochmal deutlich geworden, Ehe und Mutter hat eine himmlische Weisung. Und vorher werden wir mit uns, wir können uns ganz viel Geld sparen, für die Vitamintabletten. Sondern ganz geheißen, sehen Gott, weil Gott ist einfach richtig. Vater und Mutter zu jeder ist, ich sage, wenn man guckt, wie so gesehen, der Mensch, der so unterwandt, es ist ja ganz gut, weil die Geburt und dann den Segen gebracht. Es ist immer gut zu reflektieren, da besteht zu unserer Familie. Wie sind wir gemeinsam unterwegs? Gibt es da Verbesserungsbedarf? Bitte nicht mal auf jemanden zugehen und sich entschuldigen für etwas, was vorgefallen ist oder wo man sich falsch verhalten hat. Oder wo man vielleicht in der Reflexion hört, ja, wir sind bisher in den letzten Jahren zu kurz gekommen, müssen da weiter verantwortlich werden. Und wir lieben in der Gesellschaft eigentlich immer so eine schnelle Karte dazu machen. Muttertag, jetzt noch Lehrabend, dann gibt es dann noch so was Binde, noch irgendwie Blumen drauf und ein paar Geschenke. Irgendwann im Straßenland verzeihen, was einkaufen kommt und rein und dann sagen, Mensch, das geht mal schon wieder. Ach ja, klar. Aber bei Gott ist das irgendwie ein Thema, das das Leben durchzieht. Das ist wichtig. Sagst, hält im Herzen. Macht euch Gedanken. Richtet euer Leben nach meinem Wort aus. Und deshalb ist es gut, auch ein bisschen tiefer zu gehen. Nochmal darüber nachzudenken, ich glaube, heute Nachmittag oder heute Abend. Wie ist es meine Familie? Aber dann auch diesen Zuspruch zu wissen, über keinen steht Gott. Und wir sind in seiner Heimat, in seiner Schule. Das ist für uns und für uns. In diesem Sinne will ich auch von uns reden und dann uns dazu erstellen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Und ich danke dir, dass du mich in diesem Buch. Aber die Vokalfahrer sprechen. Nicht, weil wir weg sind, sondern weil du uns in deinem Wort zweifelst. Weil du uns ein Mensch dich so ganz privat und persönlich ansprechen, obwohl du der Schöpfer des Universums bist. Der alles geschaffen hat. Und doch bist du so persönlich geworden. Danke für diesen Zuspruch auch heute Morgen, dass du für uns da bist. Da, wo wir unsere Herausforderungen haben, so wenig, bist du jemand, der uns an die Hand nimmt. Und jemand, der uns auch so süß für den Tag hindurchführt. So schwierig ist es, was wir machen. Du bist ein Gott, der uns die Träne reicht. Der uns nahe ist, der uns Mut macht, der uns zuschickt. Der war für mich wieder mit ihm im ganzen Herzen an, deshalb, dass wir morgen unterwegs sind, sondern du mit uns bist, dass du uns auf meinen Tag nahe sein willst. Und ich würde dich bitten, dass du uns gesagt hast, warum auch bewusst bist und auch bewusster wirst, dass wir deine Nähe verspüren. Wir möchten auch diesen Gedanken entdecken, den Familien und Vater unternehmen, das für uns nochmal reflektieren. Danke für dein Wort ins Fleisch. Seht ihr alle Familien, auch hier in der Gemeinde, die Beziehungen. Hilf uns wirklich, gut in deine Gruppe zu gehen. Deine Sinne zu halten, Amén.